Am Mikrofon Almut Engelin. Was muss geschehen, damit sexuelle Gewalt und religiöser Fundamentalismus nicht zunehmen im Zusammenhang mit Einwanderung? Schnelle Antworten und Patentrezepte stehen hoch im Kurs. Mein Gesprächspartner Ahmad Mansour ist Psychologe und arbeitet seit Jahren mit gefährdeten Jugendlichen, mit ratlosen Lehrern und Sozialarbeitern. Die Organisation, in der er mitarbeitet, ist in Berlin und heißt Hayat, zu Deutsch Leben. Sie ist die erste Beratungsstelle auf diesem Gebiet. Ahmad Mansour lebt selbst auch in Berlin, ist von der Herkunft her arabischer Israeli und war selbst als junger Mensch radikaler Islamist. Herr Mansour, seit Wochen rätseln wir über die Ereignisse in der Silvesternacht in Köln und anderen Städten. Wir zeichnen dieses Gespräch auf am 18. Januar, also nicht mit dem Informationsstand von Ende Januar. Was war das, was da in Köln und in anderen Städten passiert ist? Wie erklären Sie sich diese Ereignisse?
Das ist die Spitze eines Eisberges. Es ging darum, dass Menschen unter uns leben oder dazugekommen sind zu diesem Land, die ganz andere Werte in sich tragen. Und zwar vor allem, was Frauen angeht. Frauen, die im Silvesternacht alleine unterwegs sind oder mit Freunden, die bestimmte Kleidung tragen, werden als verfügbar wahrgenommen. Andere Frauen, die ihre Sexualität tabuisieren, die auf ihre Jungfräulichkeit achten, die nicht alleine unterwegs sind, die nicht mit Männern in Gesprächen kommen, werden alles reine Frauen gesehen. Und das ist der Grund zu diesen Attacken in Köln. Das sind Menschen, vor allem Männer natürlich, die nicht gelernt haben, mit der Sexualität umzugehen. Sie kommen aus Familien. Sie haben Erziehungsmethoden genossen, die eigentlich keine normaler, gesunder Umgang zwischen den Geschlechtern überhaupt ermöglicht. Und das schafft ein Gewaltpotenzial, der dann in Köln auch explodiert. Das ist aber nicht das erste Mal. Und leider wird das nicht das letzte Mal, dass sowas passiert.
Ja, wir haben ja auch Statements lesen können von Sozialarbeitern, zum Beispiel aus Berlin-Neukölln, die gesagt haben, ja, empörend, aber überraschend nicht. Das ist das, was wir jeden Tag erleben. Das ist auch eine Art kulturelles Missverständnis, dass Frauen zum Beispiel, die einen direkten Blickkontakt mit einem Mann ganz selbstverständlich aufnehmen oder die sich eben nicht verhüllen, dass tatsächlich die Vorstellung vorliegt, das sind Frauen, die bereit sind, mit jedem zu schlafen. Diese Vorstellung scheint ja in Köpfen zu existieren. Oder sehe ich das falsch?
Doch, also vorab möchte ich sagen, das sind nicht alle, die aus bestimmten kulturellen Kreisen kommen, die so denken. Ich bin auch Muslim, Araber und Mann und trotzdem hoffe ich und denke ich, dass ich nicht so denke und natürlich nicht so handle. Aber das ist etwas, was ich immer wieder beobachte und ich beobachte, dass es weit verbreitet ist. Was ist mit den Frauen, die Hunderttausende von Frauen, die nicht zum Beispiel am Schwimmunterricht teilnehmen? Was ist mit den Frauen, die nicht beim Schulausflug mitmachen dürfen?
Mädchen.
Was sind mit Mädchen, ja genau, aber auch Frauen, die zum Beispiel fertig mit der Schule und nicht alleine wohnen dürfen, die nicht ihr Partner alleine wählen dürfen. Es gibt viele Lehrer, die immer wieder davon berichten und ich hoffe sehr, dass wir eine Debatte haben werden, die endlich Lösungen bieten kann, um mit solchen Phänomenen umgehen zu können.
Es wurde ja auch ins Gespräch geworfen, der Begriff Taharush Gamer. Das ist ein arabisches Ritual in irgendeiner Form junger Männer, der gemeinschaftlichen sexuellen Belästigung von Frauen. Hat es dabei eine Rolle gespielt? Und was heißt dieses Wort überhaupt?
Das bedeutet Massen- oder Gruppen sexueller Belästigung, nicht anders, sprachlich gesehen. Und das ist kein neues Phänomen. Wir wissen eigentlich aus der Psychologie, dass Menschen in den Gruppen zu manchen Sachen fähig sind, die sie als Individuum nicht machen würden. Das bedeutet aber wiederum, dass diese Menschen eine bestimmte Einstellung zu Frauen haben, dass sie eigentlich ein riesen Gewaltpotenzial in sich tragen, dass sie auf offene Straße bereit wären, Frauen anzufassen, um eine Art von Sexualität zu erleben. Darum geht es.
Also es ist ja so, dass damit zusammenhängt ja die Vorstellung vorliegt, dass der Mann nicht selber für seine Triebkontrolle verantwortlich ist. Also die Frau soll sich verhüllen, damit sie den Mann nicht erotisch provoziert und herausfordert. Das war ja vorletzten Jahrhundert in Deutschland auch noch sehr stark die Vorstellung. Darum geht es im Grunde genommen, dass junge Männer zwar allen möglichen Sex haben dürfen, im Unterschied zu Frauen auch vorehelichen Sex, aber sie sind nicht selber wirklich verantwortlich für ihre Triebkontrolle.
Also traditionell gesehen ja, religiös gesehen nein. Die Salafisten werden die Ersten, die sagen, das, was in Köln passiert, ist nicht in Ordnung, das ist eine Sünde, das darf man nicht machen. Sexualität darf man nur innerhalb der Ehe leben. Das, was in Köln passiert, ist unislamisch, ist unrein, es ist eine Schande und so weiter und so fort. Aber das sind auch die gleichen, und das zeigt, wie komplex dieses Thema ist, die eigentlich in ihrer Erziehung, in ihrem Islamverständnis eine Sexualität predigen, die eigentlich gar nicht existiert. Also normale Situationen zwischen Mann und Frau werden verteufelt, werden verboten, werden als großer Sünde gesehen. Ein normaler Umgang zwischen den Geschlechtern,
also
existiert
im
nicht. Im Alltag, ja, ja. Und das schafft diese verzerrte Bilder, diese verzerrte Einstellungen, die dazu führt, dass halt sowas wie in Köln zum Beispiel möglich ist. Oder einfach, was im Alltag ist, dass solche Frauen abgewertet werden, als Entschuldigung, Schlampen bezeichnet werden, weil sie nicht diesen Bild von reiner Frau entsprechen.
Wenn Sie eingehen auf die Rolle der Religiösen dabei, fällt mir eine wichtige Stelle in Ihrem Buch ein, in Ihrem Buch Generation Allah. Schreiben Sie, dass Sie eigentlich seit Jahren erleben, dass die Schüler, die männlichen, jungen Leute mit Migrationshintergrund aus den arabischen Ländern oder aus der Türkei eben vertreten, dass Mädchen sich reinhalten müssen und Jungfrau bleiben müssen. Und jetzt sehen Sie aber in der jüngeren Vergangenheit eine neue Entwicklung, dass sie das nämlich, so wie Sie gerade sagten, nicht nur in Bezug auf die Mädchen vertreten.
Nee, das war mal vor 7 Jahren, als wir damals Workshops angeboten haben. Mittlerweile ist es anders. Mittlerweile sagen die Jungs, wir müssen auch Jungfrau bleiben, genau wie unsere Schwestern, weil das ist die Religion von uns erwartet und wollen uns das als Gleichberechtigung verkaufen. Also beide dürfen nichts und das ist halt so gut so. Das ist genau das Problem und das schafft auch das Problem. Sexualität ist ein Urenergie. Man kann sie nicht unterdrücken. Man muss sie kontrollieren. Man muss damit umgehen lernen. Aber wenn man die verteufelt, als Schmutz sieht, und mit Sexualität meine ich nicht nur Geschlechtsverkehr, ich meine einfach neugierig zu sein. Ich meine einfach, seinen eigenen Körper zu entdecken, seine eigene Entwicklung zu entdecken. Wenn das nicht vorhanden ist, dann schafft man A, ein sehr verzerrtes Bild zu sich selber, zu den anderen Geschlecht und zu alles, was mit diesem Verhalten zu tun hat, mit Frauen kennenlernen, mit Frauen umzugehen. Der Alltag ist voll von Frauen, die gemobbt werden, weil sie keine Kopftuch tragen, voll mit Frauen, die leider in unserem Land leben, die Teil dieser Gesellschaft sind und von unserem Grundgesetz nicht profitieren dürfen.
Wir sind jetzt schon bei den Jugendlichen. Das ist ja sozusagen Ihr Arbeitsfeld. Mit welchen Sorgen, welchen Symptomen, die Sie beobachten, rufen Lehrer oder Sozialarbeiter bei Ihnen an?
Zugespitzt, mein Schüler ist weg. Er kämpft jetzt in Syrien. Lehrerin, die sagt, mein Schüler hat mir gesagt, von einer Frau lasse ich mir nichts sagen. Lehrer, die behauptet, eine Schülerin von ihr wird gemobbt, weil sie einen Freund hat. Oder nach den Anschlägen in Paris im Januar, eine Lehrerin, die mit ihren Schülern und Schülern über Paris reden will und merkte, viele ihrer Schüler und Schülerinnen finden das gut, was da passiert. Diese Menschen haben den Prophet beleidigt und die verdienen den Tod. Und die kann damit nicht umgehen. Und das sind die alltäglichen Situationen, zugespitzt gesehen. Aber das sind Situationen, wo Lehrer total überfordert sind, wo sie mit der Situation nicht umgehen können und sie suchen nach Hilfe und Beratung.
Sie kommen jetzt an so eine Schule, wo Ihnen der Lehrer gesagt hat, also die waren jetzt zu einem erheblichen Teil begeistert von dem Attentat in Paris oder die wollen sich von mir nicht sagen lassen, weil ich eine Frau bin. Da sitzt jetzt so eine Gruppe von, sagen wir mal, 20 Jugendlichen und dann kommt da so einer aus Berlin angereist und da sitzen Jungs und Mädchen, fast nur Kinder mit Migrationshintergrund. Wie fangen Sie an? Was tun Sie mit denen?
Mein Ziel und meine Motivation, diese Menschen zu gewinnen. Denkanschlüsse zu geben. Wenn ich reingehe und eine Situation schaffe, wo ich Interesse zeige, wo ich diese Menschen gewinnen will, wo ich sie nachfrage, wo ich zuhöre, wo ich die Möglichkeit gebe, Rahmen schaffe, wo diese Jugendlichen ihre Meinung sagen dürfen, auch wenn es manchmal sehr schwer zu ertragen, was sie da sagen. Aber ich lasse sie das sagen. Wenn so eine Situation entsteht, dann entsteht eine Dynamik, wo diese Jugendliche zum ersten Mal über solche Themen nachdenken muss.
Zum Beispiel über welches Thema?
Wenn ich als ein muslimischer Mann in eine Klasse komme und sage, Moment mal, aber das ist eigentlich unfair, dass ich alles darf und meine Schwester nicht. Und wieso darf ich das nicht? Wieso stört Gott, dass ich zum Beispiel eine Freundin habe und mit ihr meine Sexualität ausleben will? Wenn beide einverstanden sind, wieso ist das etwas, was Schmutz mitbringt, was ist verboten ist? Erklär mir das. Das sind meistens Einstellungen, die diese Jugendliche automatisch übernommen haben, entweder von Elternhäusern oder von der Peer Groups, ohne darüber nachzudenken. Und meine Aufgabe, mein Ziel in diese Workshops ist, diese Jugendliche zum Nachdenken zu bringen, dass sie über ihre Einstellungen nachdenken und versuchen, das auch mit mir zu argumentieren. Und das führt dazu, dass sie diese Einstellungen in Frage stellen. Und das reicht mir für einen Workshop.
Das heißt, Sie vertreten nicht in erster Linie eine konträre Meinung, sondern Sie stellen in erster Linie Fragen. Da gibt es auch einen psychologischen Begriff für dieses Vorgehen.
Geleitete Entdecken heißt das. Und ja, ich komme nicht mit PowerPoints und ich komme nicht mit der Wahrheit. Natürlich sage ich ab und zu auch meine Meinung dazu, aber es geht vor allem, diese Menschen endlich zuzuhören. Es geht vor allem darum, dass wir einen Raum schaffen, wo Vertrauen entsteht, wo diese Jugendlichen ihre Meinung sagen können, wo sie zum Nachdenken kommen, wo sie Alternativen gezeigt bekommen.
Nun haben Sie dabei ja auch relativ Radikalisierte, die schon mehr festgefahren sind. Sie schildern das ja in Ihrem wirklich tollen Buch, sehr interessant, die zum Beispiel den ganzen Kopf voll Verschwörungstheorien haben. Und da kommt man ja sehr, sehr schwer ran. Haben Sie da noch andere Schritte, die Sie ergreifen?
Also erstmal ist es natürlich wichtig, dass so ein Junge oder eine Frau natürlich nicht zu großen Raum bekommt, um anderen zu beeinflussen.
Weil natürlich die auch die anderen unter Druck setzen.
Natürlich. Auf der anderen Seite, alle Menschen sind zu erreichen. Das ist meistens so, dass diese jungen Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben jemand aus ihren eigenen Community vor sich haben, der anders denkt, der anders handelt und das es auch öffentlich macht. Und das bringt sie oft zum Nachdenken. Und wenn Emotionalität da ist, wenn zum Beispiel nach so einer Veranstaltung ich mit so einem Jungen 5 Minuten lang rede, wenn er mich auf Facebook addet, wenn eine Diskussion auch danach online dann entsteht, dann erreicht man ganz, ganz viel. Aber ich gehe nie zu einem Workshop mit der Motivation, jetzt ändere ich die Welt und jetzt ändere ich diese Jugendliche. Es geht vor allem darum, ihnen Denkanstöße zu geben. Das ist Prävention.
Sie haben ja verschiedene Fallschilderungen in Ihrem Buch und dabei ist Abid mit einem palästinensisch-libanesischen Hintergrund, hat Abitur gemacht, hat teilweise Außenseiterprobleme gehabt, weil er Klassenfahrt nicht mitmachen konnte, weil sein Aufenthaltsstatus unklar war. Da erzählen Sie etwas, was mich wirklich richtig erschrocken hat. Wir hören uns das jetzt mal an, ein Zitat aus Ihrem Buch.
Während der Zeit bei der Bundeswehr entwickelt Abid die Überzeugung, dass er zu dieser Gesellschaft auch gar nicht gehören will. Sein Blick auf die deutsche Gesellschaft verengt sich zusehends und wird immer einseitiger. An die Lehrer und Lehrerinnen, die ihn gefördert und unterstützt haben, denkt Abid nicht mehr. Die Nachbarin, die ihm bei den Hausaufgaben geholfen hat, findet in seinem Kopf keinen Platz mehr, genauso wenig wie all jene Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, dass seine Familie nicht abgeschoben wird.
Ja, das ist also die Geschichte von Abid, der nach dem Abitur zur Bundeswehr geht und da auch viel Saufexzesse und Sachen, die ihn abstoßen, Rechtsradikale erlebt und dann radikalisiert er sich. Und was mich so schockiert hat, ist, dass dieser Junge ja auch sehr viel positive Erfahrungen gemacht hat in Deutschland und dass es tatsächlich nichts langfristig genutzt hat.
Er hat auch Negatives erlebt. Vor allem, weil er in der Familie diese Bindung zu der Mutter und zu der Vater nicht so gut funktioniert hat. Vor allem das, was sein Vater unartikuliert ihm weitergegeben hat, diese Trauma, das, was der Familie eigentlich im Libanon erlebt hat. Und es ist viel einfacher, bei den Radikalen Schutz zu finden. Weil die Radikalen bieten eine Heimat, die Radikalen bieten die Möglichkeit, zu einer Elite zu gehören und die Radikalen bieten ihnen die Möglichkeit, eine Identität zu haben, die sehr eindeutig ist, die sehr einseitig ist. Und natürlich spielen dann solche Erfahrungen, die auch durchaus sehr positiv waren, keine Rolle mehr. Das ist selektive Wahrnehmung, die eigentlich Abids Seele einfach etwas Zufriedenheit gegeben hat.
Und haben Sie da eine Chance, also so einen jungen Mann dann wieder auch zu erinnern, dass er aus seinem Feindbild auch wieder rauskommt?
Die Frage soll umformuliert werden. Haben wir eine Chance?
Ja.
Haben wir als Gesellschaft eine Chance? Und ja. Ich alleine, ein Lehrer alleine schafft das nicht. Aber wir als Gesellschaft, wenn wir umdenken, wenn wir Konzepte entwickeln, wenn wir vor allem die Lehrer befähigen, schon in ihrer Ausbildung mit solchen Situationen, mit solchen Menschen umzugehen, sie zu gewinnen, dann haben wir eine riesengroße Chance. Tun wir das nicht, haben die Salafisten einfache Arbeit, solche Menschen zu beeinflussen und für sich zu gewinnen.
Wir sprechen jetzt mal über die angehenden Lehrer und Sozialarbeiter. In Ihrem Buch gibt es ein Kapitel, das heißt Schluss mit der Ihr-Wir-Debatte, also dem Graben zwischen den Deutschstämmigen und den Einwanderern. Und Sie schildern, dass Sie ein Seminar an einer Fachhochschule gegeben haben zum Thema Präventionsarbeit mit Jugendlichen. Und im Anschluss an dieses Seminar haben Sie die Studenten gebeten, jeden ein Interview mit einem muslimischen Jugendlichen zu machen. Wir hören uns jetzt mal diesen Teil aus Ihrem Buch an.
Ein Teil der Studenten meisterte die Aufgabe kenntnisreich und problemlos. Sie hatten in Praktika oder im Privatleben schon Erfahrungen gesammelt. Ein anderer Teil dagegen wirkte ahnungslos und überfordert. Zahlreiche spätere E-Mails machten mir klar, einige der Studenten haben regelrechte Angst vor solchen Gesprächen und Begegnungen. Mehrere Semester Studium haben sie nicht darauf vorbereitet. Sie befürchteten, unsensibel zu wirken und zu wenig zu wissen, abgelehnt zu werden. Offenbar war weder ihnen noch ihren Professoren bewusst, wie wirklichkeitsfremd ihre Ausbildung verlief.
Ist das die Erfahrung, die Sie häufig machen, oder ist das die Ausnahme?
Nein, das ist leider die Regel, die wir tagtäglich zu beobachten haben. Das passiert mir immer wieder. Das hat mehrere Gründe. A, weil die Ausbildung einfach zu fremd geworden, dass diese Sozialarbeiter, genau wie Lehrer, nicht befähigt werden, in eine vielfältige Klasse und eine vielfältige Jugendzentrum zum Beispiel zu arbeiten, wo auch Muslime dabei sind, die gehören zu dieser Gesellschaft. Und B, wir haben eine Debatte, die von Political Correctness so vergiftet ist, dass wir nicht in der Lage sind, Probleme anzusprechen und Beobachtungen wieder in eine differenzierte Art und Weise wiederzugeben. Das ist tabuisiert.
Was meinen Sie damit?
Wenn man zum Beispiel Themen wie Erziehungsmethoden unter Migranten, Gewalt unter Migranten, Radikalisierung, wenn solche Themen eigentlich tabuisiert werden, wenn über solche Themen reden, immer mit einer Art von Verdacht in eine recht radikale Ecke zu stehen. Wenn das immer wieder passiert, dann haben die Menschen Ängste, Sachen auszusprechen, die existieren. Und wenn das so weitergeht, dann gewinnt nur die rechte radikale Ecke in dieser Gesellschaft. Weil die sind die Einzigen, die solche Probleme undifferenziert ansprechen. Die Lösung ist, wenn wir eigentlich in dieser Gesellschaft keine Polarisierung haben wollen, dann müssen wir die Muslime nicht als eine Art von geschützter Tierart behandeln, sondern als gleichberechtigter Bürger und Bürgerin in diesem Land. Und das bedeutet, ja, sie gehören dazu, ja, es gibt Missstände und die müssen differenziert ausgesprochen werden.
Nehmen wir noch mal eine andere Situation. Sie werden in eine Schule gerufen. Die Lehrerin sagt, es wird immer schlimmer mit dieser Klasse. Es sind 28 Türken von 31 Schülern. Für Sie sind das die Türken und nicht deutsche Schüler mit Einwanderungshintergrund. Und dann schreiben Sie, wir hören uns das an.
Im Workshop mit den Schülern merke ich sofort, dass hier noch ein ganz anderes Missverständnis vorliegt. Ganze 2 türkischstämmige Schüler sind in der Klasse. Die übrigen haben einen libanesischen, palästinensischen, bosnischen und marokkanischen Hintergrund. Nicht ein einziges Mal war die Lehrerin auf den Gedanken gekommen, ihre Schüler nach deren Geschichten zu fragen. Ihr Interesse an ihren Schülern tendiert gegen Null. Biografiearbeit ist ihr ein Fremdwort. Die Kinder pauschal als Türken oder Muslime zu verstehen, ist purer Rassismus, pädagogisches und politisches Versagen, nicht nur der Lehrerin, sondern auch der ganzen Schule. Die Haltung dieser Lehrerin ist kein Einzelfall. Sie erkennt die Probleme der schwierigen Klasse als etwas Fremdes, nicht als ein gesellschaftliches Phänomen. Lehrer müssen nicht zu Islamexperten werden, aber ein wenig Wissen, Interesse und Neugier helfen.
Ahmad Mansur, ich will jetzt nicht das allgemeine Lehrerbashing starten. Die Lehrer kämpfen an vorderster Front und es gibt viele, viele engagierte, gute Lehrer. Ja. Was fehlt in der Lehrerausbildung? Was fehlt in den Schulkonzepten?
Naja, die Lehrer sind im Stich gelassen. Die sind Teil dieser Gesellschaft und sie haben natürlich Vorurteile. Sie haben auch Wissensdefizite und manche haben sehr gute Kontakte zu Muslimen. Manche treffen diese Gruppe zum ersten Mal in der Schule. Das heißt, ein bisschen Wissen über, was sind das für Menschen, woher kommen sie, wann feiern sie zum Beispiel ihre Feste, was bedeutet Ramadan. Also Basics zu meinen Schülern und Schülern, mit denen ich 2-3 Jahre arbeiten werde, dass ich ihre Welt verstehe, das ist der Basics. Danach muss es auch pädagogische Konzepte entwickeln mit Themen, die diese Jugendlichen beschäftigt. Zum Beispiel, wie vermittle ich Gleichberechtigung? Wie vermittle ich, dass man Juden nicht als Teufel darstellen darf? Wie vermittle ich Eltern, dass ein Ausflug für seine Tochter sehr, sehr wichtig ist? Ein Teil der Ausbildung und nicht ein Luxusprodukt, wo der Vater sagen kann, das will ich nicht, aus weiß ich nicht welchen Gründen. Diese Entwicklungen, diese Methoden sind in der Ausbildung von Lehrern nicht vorhanden.
Ein Punkt, den Sie immer wieder erwähnen, das ist eine Angstpädagogik. Sie sagen ja, der Mainstream-Islam, der sich ja hier an die Gesetze hält und in Deutschland klarkommen will, auch der sei Teil des Problems, weil er zum Beispiel ein Islam sei, der ganz stark mit Angst, mit Vorstellung von Hölle und Teufel arbeitet. Ist das etwas, auf das Sie bei den Jugendlichen häufig treffen, dass sie sozusagen mit starken Denkverboten oder so aufwachsen?
Also wir haben bis jetzt viel darüber geredet, was die Mehrheitsgesellschaft tun soll, wie eine gelungene Integration aussehen kann. Aber natürlich gehören auch dazu die Muslime. Und natürlich müssen vor allem die muslimischen Verbände, Vereine, die Moscheen auch was tun. Und das ist nicht nur irgendwelche Presseerklärungen nach Anschlägen auszugeben oder Mahnwachen zu halten, wo ein paar Fotos vor Brandenburger Tor gemacht werden und dann wird gesagt, naja, das hat mit dem Islam nichts zu tun und wir sind die wahre Opfer von dem Terrorismus. Und was mich schockiert, dass die Naivität der Politik so weit ist, dass es sogar bei der Politik ankommt. Dass Sätze wie, das hat mit dem Islam nichts zu tun, eigentlich Sätze, die schon im Alltag immer wieder und häufiger zu hören sind. Natürlich, das hat mit bestimmten Islamverständnis zu tun. Und natürlich, wenn man halt ein bisschen vertieft guckt, dann wird man merken, dass hier in Deutschland eine bestimmte Islamverständnis so verbreitet ist, dass es der Basis schafft, an dem die Radikalen ihre Ideologie aufbauen. Und diese Basis ist vor allem Angstpädagogik. An einem Gott zu glauben, der patriarchalisch ist, der mit sich nicht diskutieren lässt, der von den Menschen verlangt, buchstäblich zu glauben, ohne zu hinterfragen, der bestraft, das ist etwas, was wir endlich innerislamisch ansprechen müssen.
Ich möchte noch mal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, nämlich das Internet. Es scheint ja offenbar einfach auch an guten Gegennarrativen zu fehlen, denn das, was Sie zitieren, was sich Jugendliche salopp gesagt so reinziehen, wenn sie zu Hause sind, das ist ja sehr massiv. Also wir hören uns mal wieder ein Zitat aus Ihrem Buch an.
Auf einem der Videos erklärt ein etwa 14-Jähriger ernst und konzentriert, ich bin nicht Charlie, in Anlehnung an die Formel der Solidarität mit den ermordeten Karikaturisten. Hinter dem Rücken des Jungen tauchen dann Szenerien des Horrors auf. Krieg, tote Frauen, hungernde Kinder. Dazu spricht der Junge, ich bin das besetzte Gaza. Ich bin das abgeschlachtete, bombardierte Syrien. Ich bin das hungernde Afrika. Ich bin das besetzte Afghanistan. Ich bin das eroberte Tschetschenien. Ich bin das gefolterte und vergessene Guantanamo. Ich bin die über 1,5 Millionen toten Muslime, die in den letzten 15 Jahren durch die blutigen Hände der Westmächte getötet worden sind. Ich bin die toten Muslime.
Also jede einzelne Situation müsste man unter die Lupe nehmen. Und man würde feststellen, Gaza ist zum Beispiel nicht besetzt, sondern seit langem geräumt. Man würde feststellen, in Syrien ist nicht einfach das Problem der Westen. Es ist eine Überschrift, wir sind Opfer.
Ja. Und Sie haben keine Ahnung, wie verbreitet das ist. Ich meine, die Westpolitik macht uns nicht einfach, eine Gegennarrative zu schaffen, sodass natürlich ist auch von Westen Unrecht getan, vor allem in den arabischen Welten in den letzten Jahren. Aber dieser junge Mann macht es sich einfach. Er nimmt einfach Situationen, wo leider auch Muslime gegen Muslime kämpfen, und schafft Feindbilder, die schwarz-weiß aussehen. Wir Muslime sind die Opfer, die Amerikaner, die Israelis, die Juden sind die Täter. Und sie haben keine Ahnung, wie verbreitet das ist. Wir leben in einer Welt, wo besonders in den letzten Jahren die politische Situation unfassbar kompliziert ist. Wenn ich heute ein junger Mann oder Frau erklären will, was in Syrien los ist, dann muss ich die Rolle von Iran, die Rolle von Saudi-Arabien, Russland, Libanon, die Amerikaner, Assad und diese tausend Gruppen, die da gegenseitig auch sich bekämpfen, erklären. Und dann kommt einer und sagt, das sind die Juden, das sind die Amerikaner. Das ist viel, viel einfacher nachzuvollziehen. Das sind alte Bilder. Und das ermöglicht diese Menschen, die Verantwortung abzugeben. Wenn ich sage, die IS ist eine Erfindung der israelischen Geheimdienste, dann muss ich nicht die Frage stellen, wie konnte im Namen meiner Religion, meiner Glaube, so eine Ungeheuer entstehen? Und das finde ich, da machen sich die Menschen das viel einfacher. Und ich muss in aller Deutlichkeit sagen, Islamismus bekämpft man in Paris, in Berlin, in Hamburg, in Brüssel und nicht in Syrien. Und dieser Kampf ist viel schwieriger, weil das bedeutet Schulreform, das bedeutet neue Sozialarbeit, das bedeutet die Muslime, die muslimischen Vereine in der Verantwortung nehmen. Das ist ein langfristiger Kampf und der ist noch nicht angefangen. Wir sollen endlich begreifen, dass wir hier ein Phänomen haben, der weit, weit verbreiteter ist als die Hunderte, die dann Deutschland verlassen haben, um dann bei IS zu kämpfen.
Das war das Gespräch auf NDR Kultur, heute mit dem Psychologen Ahmad Mansur. Sein Buch Generation Allah, warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen, ist bei Fischer erschienen und kostet 19,99 €. Fürs Zuhören bedankt sich Almut Engelin.